ARD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Und auch wer keine Ahnung hat von Lyrik, der kennt diese Rilke-Zeilen. In diesen Tagen sind wir alle froh, wenn wir uns zurückziehen können in unsere Gehäuse. Manche ziehen sich ja heute auch ganz bewusst in ihren biedermeierlichen Kokon zurück, weil ihnen die politische, gesellschaftliche Realität zu garstig und stürmisch und die Probleme zu komplex erscheinen. Muss man das Regression nennen oder ist es einfach menschlich, sich zu sehnen nach einem Gefühl des Aufgehobenseins, des Behaustseins? Kann vielleicht nur der Mensch, der dieses Gefühl der Verwurzelung hat, mutig die gewaltigen Veränderungsprozesse angehen, die wir meistern sollen? Ich bin froh, dass der Sozialpsychologe Harald Welzer heute wieder unser Gast ist und uns mit diesen Fragen nicht alleine lässt. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Welzer. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Das Haus der Gefühle ist der Titel des anregenden neuen Buches von Harald Welzer. Er schreibt darin, wie bedeutsam Gefühle sind in dieser vermeintlich total nüchternen Faktenwelt. Zusammenhalt, Beziehung, Beheimatung, Beruhen, schreibt er auf Gefühlen und eben nicht auf Fakten. Wie bedeutsam ist das in dieser Zeit, in der Empörungsunternehmer und Antidemokraten mit Angst Politik und Profit machen? Warum setzt Zukunft Herkunft voraus? Warum ist Resonanz für uns alle so zentral? Und wie entsteht Bindung? Und wie könnte eine Politik der Gefühle schließlich aussehen? Das sind Fragen der kommenden 55 Minuten. Herr Welzer, wir leben im Zeitalter der sogenannten sozialen Medien. Für manche Kritiker werden die ja betrieben von Empörungsunternehmern, die mit unseren starken Gefühlswallungen und Affekten Geld verdienen und unsere Gesellschaft immer weiter polarisieren. Und jetzt kommen Sie, der doch eigentlich ein kühler Denker ist, auch noch mit Gefühlen. Ich frage gleich mal zu Beginn ein bisschen provozierend. Haben Sie kapituliert vor der Allmacht der Gefühle?
Natürlich nicht, aber man muss ja einfach sehen, und darüber hat vor 20 Jahren schon der Neurowissenschaftler und Philosoph Antonio Damasio ein wichtiges Buch geschrieben auf der Grundlage wichtiger Untersuchungen, der schlicht und ergreifend sagt, wir fällen überhaupt keine Entscheidung, ohne dass es vorher eine Emotion gegeben hat. Und Emotion ist evolutionär dafür da, dass wir, wenn wir mit irgendwas konfrontiert sind, sozusagen wissen, ist das gut oder ist das schlecht? Ja, das ist evolutionär eine Überlebensfunktion gewesen. Aber insofern war es schon immer Quatsch zu sagen, wir fällen unsere Entscheidungen nur auf der Grundlage rationaler Erwägungen und Argumente. Und wenn wir uns reale Politik angucken, dann sehen wir, dass das auch dort nicht wirklich zutreffend ist.
Heißt das, dass jetzt Progressive, ich meine damit auch Leute, die auf Umweltprobleme hinweisen, sich für Energiewende, all das einsetzen, haben die zu lange unterschätzt, dass man eben Menschen, wie Sie sagen, auf der Gefühlsebene ansprechen muss, wenn man sie gewinnen will für Veränderung?
Völlig unterschätzt. Und zwar nicht nur auf der Gefühlsebene, sondern auch auf der Ebene, dass wir Gefühle ja teilen. Wir haben die ja nicht für uns alleine, sondern wir wissen ja, wie es ist, wenn man sich gut fühlt, auch wenn andere sich gut fühlen und so weiter. Und das ist ja auch wiederum verursacht dadurch, dass wir, wenn wir gemeinsam sind, gemeinsam etwas tun, wiederum auch positive Gefühle empfinden. Und diese ganze Dimension ist in der sogenannten Transformationsfrage völlig vernachlässigt worden.
Gemeinsam etwas tun. Populisten, Autokraten und die Trumps dieser Welt, sage ich mal, die machen ihren Anhängern ein Vergemeinschaftungsangebot. So formulieren sie das im Buch. Worin besteht denn dieses Vergemeinschaftungsangebot?
Ja, das ist etwas sehr Einfaches. Es ist einfach das Angebot, zu etwas zu gehören, zu dem andere auch gehören. Das heißt, man darf Teil einer Gruppe sein. Und das erklärt übrigens auch, dieser einfache Mechanismus erklärt, weshalb auch Leute Anhänger von Trump sind, die ihn inhaltlich überhaupt völlig bescheuert finden. Wichtig ist aber, dass wir ja in der Gegenwart ein hohes Problem an Vereinsamung sehen, an Nichtzugehörigkeitsgefühlen, oder Sie haben es ja auch schon gesagt, an nicht beheimatet sein. Das ist schlecht für Menschen, das hält man schlecht aus. Und insofern hat man das Bedürfnis, woanders dazu zu gehören. Und das ist genau das Angebot, was Rechtspopulisten, was AfD, was Donald Trump und viele andere der inzwischen ja so sehr erfolgreichen rechtsextremen Akteure anbieten.
Dieses Vergemeinschaftungsangebot der Trumps dieser Welt besteht aber ja ganz stark aus diesem, hier sind wir und da sind die. Also es funktioniert deswegen so gut, weil man sich strikt abgrenzt. Also ironischerweise ja von Eliten, von Migranten, von Europa. Würde das für liberale Demokraten überhaupt funktionieren, eine solche Art des Vergemeinschaftungsangebotes zu machen?
Nein, das wäre ein Widerspruch in sich selbst, weil wir denken ja, wenn wir sagen, wir sind jetzt liberale Demokraten, wir denken ja universalistisch. Das heißt, zu dem, wo wir sind, dürfen der Idee nach auch alle anderen gehören, wenn sie sich entsprechend an die Regeln halten und so weiter. Und insofern ist es ein Widerspruch zu sagen, wir sind hier und dort sind die anderen und die anderen sind prinzipiell auch schlechter als wir, also müssen wir die so und so behandeln. Das ist schon völlig richtig. Und die Erfolgsgeschichte aller faschistischen, totalitären Systeme beruht in allererster Stelle darauf, dass man sagt, wir sind anders als die anderen, wir sind besser als die anderen. Die Nichtzugehörigkeit bestimmter Gruppen ist eine Erfolgsvoraussetzung für faschistische Gesellschaften. Und insofern sind wir da im Gegensatz. Das heißt ja aber auch nicht, dass man nicht auch in liberalen Demokratien auf positive Gefühle, auf soziale Bedürfnisse und so weiter Bezug nehmen könnte.
Positive Gefühle, ein Behaustsein, ich glaube, das Wort ist jetzt schon zweimal gefallen, das passt zu diesem Bild, das in dem Buch entworfen wird oder das zitiert wird. Wir leben in unseren Gefühlen wie in einem Haus, sagt Alexander Kluge, das zitieren Sie. Was ist die zentrale Aussage für Sie dieses Vergleichs? Ist es die Immobilität, die Unverrückbarkeit, die Massivität, die Stabilität?
Nee, die zentrale Aussage ist, dass wir eben nicht nur in Häusern aus Beton und Stahl oder meinetwegen Holz leben, sondern das Gehäuse unserer Existenz ist auch eines von Gefühlen. Zum Beispiel von Gefühlen der Zusammengehörigkeit, von Gefühlen der Solidarität, der Unterstützung, der empfundenen Zuneigung, der gebenden Liebe und Zuneigung und so weiter. Und das ist der interessante Gedanke von Alexander Kluge, übrigens schon seit Jahrzehnten, dass Gefühle eine historische Produktivkraft sind. Also ohne Gefühle würde gar niemand in den Krieg ziehen zum Beispiel. Ohne Gefühle würde niemand das Interesse haben, Welt besser zu machen oder sich irgendwo ehrenamtlich zu engagieren. Und den Gedanken, als ich dieses, das ist ja ein Interviewzitat mit dem Haus der Gefühle, als ich das gelesen habe, ging mir so ein Licht auf. Ich bin ja Sozialpsychologe und wir haben diese Dimension in dieser, wie soll ich sagen, Ausprägung als Haus der Gefühle, als etwas, was empirisch greifbar ist und wichtig ist für uns, immer unterschätzt.
Das heißt, wenn man die Menschen verstehen will, sollte man auch sich überlegen, ja, wie ist dieses Haus gebaut worden? Wann wurde da mal was angebaut? Wie wurde das geplant, um da im Bild zu bleiben? Sollte man solche Dinge des Entstehens, des Hausbaus dann mitdenken?
Absolut. Also das sollte man absolut tun. Ich zitiere ja nicht nur Alexander Kluge, sondern auch meinen Kollegen Hartmut Rosa. Der hat ja eine Resonanztheorie entwickelt, ungewöhnlich für einen Soziologen. Und für den ist die zentrale Kategorie das Berührtsein. Also wir erleben ja beim Hören von Musik oder bei einem guten Gespräch oder beim Betrachten eines Kunstwerks oder etwas in der Natur, erleben wir ein merkwürdiges Gefühl, nämlich berührt zu sein, irgendwie auch glücklich zu sein. Und das hat was damit zu tun, so Rosa, wie wir uns in der Welt befinden. Und diese Resonanz, dass die Welt zu mir spricht, sagt er, ist etwas extrem Wichtiges und droht auch verloren zu gehen. Soweit Rosa. Aber ich habe mir dann in dem Buch die Frage gestellt, aha, wie kommen denn aber unsere Weltbeziehungen überhaupt zustande? Woraus bestehen die? Und wie Sie es eben gesagt haben, woraus ist dieses Haus gebaut? Und das ist schon eine faszinierende Angelegenheit.
Wenn man sich dieses Wort Resonanz vorstellt, also man will mit anderen schwingen, wenn man das vielleicht wörtlich nimmt, also und seine eigenen Schwingungen reflektiert bekommen, ist dieser Wunsch nach Resonanz eigentlich etwas, das auf der Welt kultur- und auch generationenübergreifend ist?
Absolut. Und es ist, Sie merken es ja, es gibt ja Zufallsgespräche mit Menschen, die Sie 5 Minuten vorher noch nicht kannten. Und plötzlich denken Sie, sie denken es nicht, sondern sie wissen es, hier schwingt jetzt tatsächlich, was hier gerät, etwas in eine Stimmigkeit. Und das kann ja auch nur für einen ganz kurzen Moment sein, wie ein Scherz, den man im Fahrstuhl macht oder sowas in der Art. Oder sie haben es eben beim Hören, ich habe es schon gesagt, Hören von Musik oder beim Betrachten eines Kunstwerkes oder so. Und das Zentrale ist dabei, das ist jetzt nicht etwas Kulturspezifisches. Natürlich sind die Gegenstände, bei denen dann eine Schwingung entsteht, sind vielleicht unterschiedliche, aber diese Schwingung selber, dieses Gefühl von Berührtsein, das haben Menschen. Und warum haben sie das? Weil sie in einer bestimmten Beziehung zur Welt tatsächlich stehen, sind ja keine rein instinktgeleiteten Lebewesen, sondern sind Menschen, die ja etwas dazwischen haben, zwischen ihrer physischen Existenz und der Außenwelt. Und das ist das, was unser Bewusstsein und unsere Kultur ist.
Sie schreiben in dem Buch ja auch, dass wir sozusagen die Inhaltsebene deswegen, also die Inhaltsebene von Gesprächen oft sehr überschätzen und gar nicht sehen, dass ein Gespräch in fast 90% der Fälle oder vielleicht ein bisschen weniger einfach die Funktion hat, zu sagen, hallo, ich bin da. Und wir sind hier zusammen. Wir haben hier gerade eine Gemeinschaft. Habe ich das richtig verstanden?
Das haben Sie ganz richtig verstanden. Also deshalb ist, ich habe ja da ein Kapitel über Smalltalk geschrieben und dabei Smalltalk gewisserweise aufgewertet. Hat ja ein schlechtes Image, das ist ja nur Smalltalk. Aber wenn man sich überlegt, wie viel Zeit wir an der Ladenkasse, an der Tankstelle, in der Teeküche mit wirklich Smalltalk verbringen, kann man sich ja die Frage stellen, warum eigentlich? Das hat ja möglicherweise eine Funktion, sonst würden wir das ja in unserer unheimlich effektiven, durchrationalisierten Welt überhaupt nicht machen. Naja, und die Funktion von Smalltalk ist zu sagen, du bist Teil derselben Welt, von der ich ein Teil bin. Das ist die eigentliche Funktion und deshalb macht das auch Spaß.
Warum macht die, wie Sie das nennen, Hyperkonsumwelt, in der wir leben, diese Form der Resonanz, von der auch Hartmut Rosa spricht, teilweise unmöglich?
Naja, einmal ist es ja so, dass das Glücksversprechen nicht ist, sei berührt von anderen Menschen, sondern das Glücksversprechen ist, wenn du mich kaufst, bist du glücklich. Und da aber wir in einer Zeit leben, in der die Entwertung des jeweils neuesten Produktes unfassbar schnell ist, also sobald ich eins habe, ist ja schon die nächste Version auf dem Markt oder wird mir angeboten. Insofern ist das Glücksversprechen des Konsums immer eines, was unmittelbar mit Frustration verbunden ist und deshalb den Wunsch weckt, sofort das nächste Ding zu konsumieren. Und auf der anderen Seite ist es so, und das wissen wir alle, die wir mit Internet oder gar sozialen Medien zu tun haben, ist, dass die Aufmerksamkeitsbesetzung dieser Medien so groß ist, dass man häufig gar nicht auf die Idee kommt oder gar nicht mehr dazu kommt, mit dem in Kontakt zu treten, was eigentlich wirklich ist, und das sind die anderen Menschen.
Rosa spricht da ja auch von Unverfügbarkeit. Also diese sozialen Medien oder was weiß ich dir, der Internetversandhändler, der suggeriert uns ja, dass permanent alles verfügbar ist auf Knopfdruck, dass es sofort da ist, wenn ich das jetzt will. Und die Resonanz, die setzt aber Unverfügbarkeit voraus. Die kann man nicht buchen. Gehen Sie ein bisschen darauf noch ein.
Naja, wir alle haben wahrscheinlich schon mal eine Sternschnuppe gesehen. Und eine Sternschnuppe ist etwas, was einen auf unerklärliche Weise berührt, wenn man sie sieht und denkt, oh, mehr denkt man dabei ja nicht. Man denkt, oh, und man hat dabei ein Gefühl von Berührtsein. Nur sie können natürlich so lange in einen Sternenhimmel gucken und sagen, jetzt falle bitte Sternschnuppe. Das wird nichts nützen, weil die fällt, wann sie will. So, also ist sie unverfügbar. Genauso wie das Entstehen dieses Gefühls von Berührtheit eben eines ist, was man nicht bestellen, nicht bestimmen kann, sondern es passiert einem. Ja? Denken Sie an Verliebtsein oder so, das können Sie ja nicht bestellen. Und insofern ist diese Kategorie der Unverfügbarkeit eine, die wirklich interessant ist, weil wir genau das Nichtverfügbare als glücksbringend empfinden und nicht das Verfügbare. Deshalb ist ja die Enttäuschung nach dem Öffnen des Paketes folgt ja unheimlich schnell. Und sie soll ja aber eigentlich der Idee nach, soll sie ja alle umfassendes Glück spenden. Und genau das funktioniert nicht.
Im Buch ist ein, wie ich finde, sehr berührendes Beispiel. Da reisen Sie zu einer Trauerfeier einer Bekannten Und ja, wie soll ich sagen, dann scheinen sie ihren eigenen Gefühlen nicht zu trauen, weil diese Trauerfeier, die ist dann offenbar sowas Schönes, was sie auch gar nicht erwartet hatten.
Naja, schön ist natürlich in dem Fall etwas Ambivalentes und deshalb ist es auch interessant. Was ich schön fand an dieser Trauerfeier ist, dass die Traurigkeit gewissermaßen überwunden wurde dadurch, dass so sehr viele, sehr verschiedene Menschen dort waren und gemeinsam diesen Tag begangen und gestaltet haben. Sie merken es ja auch an verschiedenen Gelegenheiten. Kirche ist da wichtig an der Stelle. Wenn man gemeinsam singt, hat man ja sofort ein positives Gefühl, auch wenn es ein trauriges Lied ist. Und das spiegelt ja alles das, dass an der Stelle, wo man mit anderen gemeinsam etwas macht oder wie Sie es jetzt formuliert hatten, vorhin in Schwingung gerät, ist es einfach etwas positiv empfundenes, ohne dass man auch nur eine Sekunde drüber nachdenken muss. Und der Grund dafür ist ein ganz einfacher: Menschen sind soziale Wesen.
Wir haben eine Nachricht bekommen von Stefan Schweizer, hat in seine WhatsApp geschrieben. Er fragt, in welches Verhältnis würde der Autor seine Thesen zu Gustave Le Bon's Klassiker Psychologie der Massen setzen?
Ach, in ein gar nicht Verhältnis, weil die Theorie von Le Bon hatte den großen wissenschaftlichen Fortschritt, zu sagen, dass Massen, wenn Menschen in bestimmten Massensituationen zusammen sind, sie anders agieren, auch anders etwas ausagieren, als wenn sie alleine sind oder in einer kleinen Gruppe sind. Aber natürlich war das in der Entstehungszeit 19. Jahrhundert auch natürlich mit einem elitären Blick auf die Massen und die Gefährlichkeit von Massen verbunden. Und da mich das jetzt in meinem Zusammenhang nicht so interessiert, kommt er in meinem Buch auch gar nicht vor.
Anne Nierenberg fragt oder schreibt, Menschen in pädagogischen Berufen können teilweise in eigenen Glaubenssätzen aus eigener Kindheit und Erziehung gefangen sein. Braucht die Ausbildung in Erziehungs- und Bildungsberufen nicht erstmal die Fähigkeit der eigenen Reflexion und Persönlichkeitsbildung? Und wie kann sowas gelingen? Fragt Anne aus Nalbach.
Schwer zu sagen. Ich bin ja kein Ausbilder in diesen Bereichen. Und Reflexion ist immer nicht so schlecht. Aber der Impuls, würde ich jetzt zum Beispiel mal sagen, in einen solchen Beruf zu gehen, ist ja schon einer, der sehr viel mit sozialen Gesichtspunkten und auch mit emotionalen Bedürfnissen zu tun hat. Und insofern glaube ich, sollte man an vielen Stellen nicht über verwissenschaftlichen, sondern versuchen, die Grundlagen sozusagen, wie kommen Menschen eigentlich überhaupt zusammen, auch gerade wenn es sich vielleicht um schwierige, problematische oder gar gestörte Beziehungen handelt, die Grundlagen dafür eigentlich sich genauer angucken.
Gerade in den Berufen, ja in den Schulen wird ja oft gesagt, dass da häufig repariert werden muss, was in der Gesellschaft schief läuft, leider. Jetzt haben wir vorhin über die Resonanz gesprochen und dass vielen Menschen dieses Gefühl der Resonanz abhanden gekommen ist. Wozu führt das denn konkret, zu welchen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen, wenn Menschen mit zu wenig Resonanz aufwachsen?
Ja, das ist einfach auszurechnen. Also wir sehen es ja im Alltag schon, dass zum Beispiel durch das Benutzen dieser überall gegenwärtigen Smartphones Menschen keine Orientierung mehr in Bezug auf andere haben. Man wird ja auf dem Bürgersteig umgerannt, weil die Leute einen nicht mehr zur Kenntnis nehmen und weil sie eine andere Körperwahrnehmung für sich selber haben. Das ist so ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, und da kriege ich wirklich die Krise, wenn man im Restaurant ist und sagen wir mal eine junge Mittelstandsfamilie mit gutem Einkommen und guter Bildung da sitzen sieht und die Kinder kriegen ein Smartphone in die Hand gedrückt und dürfen als 8- und 6-Jährige oder sowas den Abend damit verbringen, auf ihrem blöden oder Smartphone oder iPad rumzudrücken, damit sie beim Essen nicht rumnerven. Und wenn es ganz schlimm ist, dann sind Mutti und Vati gucken auch noch auf ihre Smartphones. So, dann kann man sagen, Moment mal, in welch eine Welt werden denn Kinder eingeführt? Woraus besteht denn diese Welt? Besteht die dann aus aus Ideen, aus Gesprächen, die man miteinander, aus gemeinsamen Entwickeln, aus Freude an etwas? Oder besteht es darin, dass jeder für sich eine Pizza bekommt und alle auf den Bildschirm glotzen und alle was Verschiedenes sehen? Und Sie hören schon, dass mich das auch wütend macht, so etwas, weil jetzt kommen wir auf die Frage mit der Bildung und der Erziehung zurück. Wir reden ja immer von sogenannten bildungsfernen Schichten. Und damit sind Menschen mit niedrigen Einkommen gemeint, wo die Eltern jeweils auch keine hohe Schulbildung haben. Die sind aber oft nicht bildungsfern, sondern die wollen etwas Gutes für ihre Kinder und wissen, dass sie sie auf gute Schulen schicken müssen. Während wir dieses Phänomen der Verwahrlosung, der sozialen Verwahrlosung jetzt mittlerweile bis in die oberen Schichten haben, wie man an diesen Beispielen mit diesen verwahrlosten Familien am Restauranttisch sehen kann. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, da wird wirklich etwas ganz Grundlegendes zerstört in dieser Verwahrlosung.
Wobei ich auch nochmal eine Lanze brechen möchte für die digitale Welt und für diese Geräte. Die haben ja auch ihre segensreichen Seiten, muss man sagen. Also auch damit kann man ja was lernen. Man kann kreativ sein damit. Man kann möglicherweise auch...
Ich wage es zu bezweifeln.
Sie wagen es zu bezweifeln, tatsächlich.
Also natürlich sind die funktional super, wenn man zum Beispiel in einer verspäteten Bahn sitzt und eine alternative Zugverbindung finden will und so weiter und so weiter. Können wir uns sofort darauf einigen, es gibt 1000 funktionale Dinge bei diesen Geräten, die super sind. Was sie aber tun, ist, dass sie die Menschen verändern. Und das ist kein Zufall, das ist kein Kollateralschaden, sondern die Algorithmen, die dem Ganzen zugrunde liegen, sind genau dafür gedacht. Und das ist eine negative Geschichte, die sich unmittelbar auf unsere Gesellschaft auswirkt. Und das wird viel zu wenig gesehen.
Die Algorithmen sind in erster Linie ja dazu gedacht, uns, wir haben vorhin drüber geredet, damit zu konfrontieren, was für ein tolles Produkt ich als nächstes vielleicht konsumieren könnte. Das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe der sogenannten sozialen Netzwerke, wenn man es ganz unromantisch sieht.
Naja, sie sind halt genau so programmiert, dass sie möglichst lange auf dem Programm bleiben, dass sie möglichst lange, dass sie das Display, dass sie ihre Augen nicht von dem Display abwenden, dass sie dort immer weitermachen. Und da sind viele, viele Designs entwickelt worden, die genau dafür da sind. Also früher hatte man Seiten. Ja, eine Seite war irgendwann zu Ende und dann blätterte man metaphorisch gesprochen um. Heute ist es endless. Es geht immer weiter, es geht immer weiter. Es gibt kein Stoppzeichen. Ja, diese Welt, die dort einem gezeigt wird, hat niemals ein Ende. Und das funktioniert so gut, dass eben sehen wir ja, man sieht ja erwachsene Menschen, die mit dem Smartphone vor der Nase Treppen runtergehen, die noch nicht mal mehr merken, dass es vielleicht gefährlich ist. Und es gab ja auch Fälle, wo Leute von der Kaimauer gefallen sind oder sonst was. Also das sind ja nicht irgendwelche Zufälligkeiten, sondern genau so sind die Dinger programmiert, dass man nicht aufhört. Und die ständig steigenden Bildschirmzeiten, insbesondere bei jungen Menschen, belegen ja auch, wie fantastisch das funktioniert.
Der Sozialpsychologe Harald Welzer ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel »Das Haus der Gefühle«. Wir hören eine nächste Frage.
Wenn man als Mensch, egal ob männlich oder weiblich, Gefühle zeigt, wird man von seinen Mitmenschen häufig als Schwächling wahrgenommen. Warum ist das so?
Wird man als Schwächling wahrgenommen, wenn man Emotionen zeigt?
Ja, da ist ja was Wahres dran, aber es ist, glaube ich, auch etwas, was in den Generationen unterschiedlich ist. Viele junge Menschen der Gegenwart sehen das ganz anders, sondern da ist etwas wie Gefühl, wie aufeinander hören, wie aufeinander zugehen, womöglich sich sogar in den Arm nehmen, etwas viel Normaleres als jetzt beispielsweise in einer Generation derjenigen, die heute ältere Menschen sind oder auch der Kindergeneration, weil früher waren Erziehungsideale auch Härteideale. Ein deutscher Junge weint nicht. Ja? Indianerherz kennt keinen Schmerz und was es alles für entsprechende Begrifflichkeiten dazu gibt. Und das hatte natürlich Auswirkungen darauf, wie man miteinander umgeht. Und dann kommt genau das, was Sie gerade gesagt haben, dass das Gefühle zeigen als etwas Verweichlichtes, als etwas Schwaches betrachtet wird. Also in vielen Gruppen junger Menschen ist das heute anders, aber das heißt im Umkehrschluss auch, das kann auch wieder geändert werden. Wir erleben ja jetzt schon in anderen Zusammenhängen wieder ganz positiv besetzte Begriffe von Kampf und Krieg. Ja, und man wird dann auch erleben, wenn das noch so weitergeht, dass bestimmte Härte Ideale plötzlich wiederkommen, was natürlich kein zivilisatorischer Fortschritt ist.
Im Buch geht es unheimlich oft darum, dass Zukunft Herkunft voraussetzt. Das ist jetzt ein Schlagwort, das hat man schon öfter gehört. Aber wenn man das in Beziehung setzt zu dem Haus der Gefühle, in dem wir wohnen, was meint das hier? Zukunft braucht Herkunft.
Ja, also das muss ich ein bisschen umständlich einführen, den Gedanken. Und zwar bin ich darauf, auf diese Frage gekommen, weil ich ja selber sehr viel auch mit unserer kleinen Stiftung Futur 2 und in vielen Büchern Teil gewissermaßen der sozial-ökologischen Transformationsdebatte gewesen bin oder auch heute noch bin. Und diese Frage nach der Transformation ist ja eine, die extrem rationalisiert ist. Also da zeigt man irgendwelche Diagramme über Temperaturzuwachs, globale Durchschnittstemperatur, über Emissionen von CO2 und. Und sagt dann, hier Leute, wir laufen auf eine Katastrophe zu, ihr müsst euer Verhalten verändern. Und anschließend wundert man sich, wieso niemand sein Verhalten verändert oder nur die allerwenigsten, obwohl man doch alle diese tollen rationalen Argumente gehabt hat. Und dieser Aspekt selber vernachlässigt völlig den Umstand, dass Menschen von irgendwo kommen. Sie halten sich in einer bestimmten kulturellen, in einer bestimmten sozialen, in einer bestimmten regionalen Welt auf. Und diese Welt bestimmt ja, welche Beziehung sie zur Welt haben, wie veränderungsbereit sie sind. Und jetzt kommt noch ein psychologischer Grundsachverhalt dazu. Wenn ich mich verändern kann, dann kann ich das nur, wenn ich ein sicheres Weltverhältnis habe. Also in der Entwicklungspsychologie spricht man da von Bindung. Wenn ein Kind sicher gebunden ist, dann kann es sich aufmachen und Neues entdecken. Wenn ein Kind unsicher gebunden ist, also ein schwieriges, unklares Verhältnis zu den Bezugspersonen hat, dann ist es ängstlich und macht sich nicht in die Welt auf. Und so ähnlich ist es bei Erwachsenen auch. Die gehen in die Welt, die sind bereit zu sagen, okay, ich muss jetzt Dinge anders machen, wenn die Grundfesten, in denen sie sich befinden, tatsächlich stabil sind und ihnen Sicherheit geben. Aus Unsicherheit verändert sich niemand.
In Ihrem Buch lese ich oft das Wort Retropolitik, also dass Menschen, vermutlich Menschen, die diese Bindung nicht haben oder diese Sicherheit nicht haben, dass denen erzählt wird, es könne wieder alles so sein wie früher. Ist genau das, was Sie eben beschrieben haben, der Grund für den Erfolg von dieser Form der Retropolitik?
Also der spielt mit eine Rolle, würde ich sagen. Der reflektiert ja nur eine Sehnsucht nach Sicherheit. Und das ist das, was demokratische Politik oder die demokratischen Parteien überhaupt nicht kapieren. Dieser Wunsch nach Sicherheit ist ja einer, der völlig legitim ist. Weil wir sind ja alles Menschen, die nicht jeden Tag die Augen aufschlagen und sagen, oh toll, heute wird mir unheimlich viel Neues passieren und ich habe gar keine Ahnung, wie ich das bewältigen soll.
Das wollen wir eigentlich überhaupt nicht. So?
Nee, das wollen wir gar nicht. Ja. Und deshalb ist ja auch 90% von dem, was wir tun, voreingestellt, gewissermaßen durch Gewohnheiten, durch Routinen, durch das haben wir schon immer so gemacht, das macht man so und so weiter und so weiter. Und das wissen wir, das reflektieren wir deswegen nicht, weil es eben funktioniert. Ja, genauso wenig wie wir reflektieren, dass wir permanent atmen oder unser Organismus was macht. So, und das ist eine völlig legitime Sache, Angst zu bekommen oder verunsichert zu sein, wenn ein Teil dieser Orientierungsleistungen verloren geht. Ja, und wir leben ja in Zeiten, in denen es gehäufte Krisen gibt. Wir leben auch in Zeiten, wo zum Beispiel in der Bundesrepublik vieles nicht mehr so funktioniert, wie Menschen es gewohnt waren, dass es funktioniert. Die Deutsche Bahn ist das schlimmste Beispiel dafür. Und das ist aber nicht nur etwas Anekdotisches, sondern das muss man ernst nehmen, weil Menschen brauchen jetzt kommt so ein Fachbegriff, Erwartungssicherheit. Also wir müssen davon ausgehen können, wenn wir morgens aufstehen, dass das und das und das und das und das im Laufe des Tages passiert und völlig erfolgreich passiert und normal funktioniert. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, wenn ich am Punkt A in einen Zug steige, dann kommt der irgendwann zur vorgesehenen Zeit auch an Punkt B an.
In der richtigen Wagenreihung auch nach Möglichkeit.
In der richtigen Wagenreihung und mit funktionierendem Bordrestaurant. Aber alles das ist nicht der Fall und an vielen Stellen nicht mehr der Fall. So, und das hat für uns alle und auch für so Schlauköpfe wie mich oder Kommentatoren oder sonst was, hat das die tiefe Wirkung, dass man denkt, hier ist was nicht in Ordnung. Es ist nicht mehr das, was ich kannte. Ich kann die Erwartungen nicht so sicher ausbilden. Und dieses Gefühl ist extrem schlecht für Demokratie, weil Demokratie, weil wir ja viel aktiv zu einer Demokratie beitragen müssen, der Idee nach. Ja, wir müssen uns ja entscheiden, wir müssen aktiv teilhaben. Das kann ich aber nur, wenn es ein hinreichendes Maß an Erwartungssicherheit gibt. Und wenn das zerstört wird, bin ich orientierungslos. Und wenn ich orientierungslos bin, habe ich den Wunsch, mehr Orientierung zu haben. Und das ist das große Geheimnis derjenigen, die versprechen, Orientierung geben zu können.
Die Veränderungsbereitschaft hat aber möglicherweise auch noch mit etwas zu tun, was man vielleicht Identität nennen könnte, kommt mir gerade. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe Jahrzehnte meines Lebens Dinge anders gemacht, ich bin Verbrenner gefahren, bin davon ausgegangen, natürlich gibt es Frauen und Männer, also Fleisch essen ist was Gutes und jetzt wird mir gesagt, das ist alles falsch, so wie du das gelebt hast. Das ist ja möglicherweise auch eine Kränkung, ist ja ein Angriff auf meine Identität, wenn mir jetzt gesagt wird, du machst das jetzt ab morgen alles anders.
Naja, es gibt viele solcher Dimensionen und wenn wir darüber sprechen, merkt man, wie wenig darüber gesprochen wird. Nehmen Sie mal so etwas wie Energiewende. Ja, Energiewende ist ja grundsätzlich eine notwendige und positive Sache, beinhaltet aber, dass bestimmte Teile, also Bergbau, Abbau von Braunkohle, Kraftwerke, die dazugehören und sowas geschlossen werden, das hört auf. Das sagt man dann so, das wird jetzt geschlossen. Aber an dem, was dort geschlossen wird, hängen Hunderte oder Tausende von Menschen, von Berufen, von Identitäten. Ganze Regionen, wie Saarland, sind ja geprägt durch eine bestimmte Form von Energiekultur. So, das geht, wird einfach weg, aus guten Gründen, hört das auf. Aber was ist mit den Gefühlen, mit den Identitäten der Menschen, die ja dazu beigetragen haben, dass eine Weile lang irgendwas wunderbar funktioniert hat in der Bundesrepublik und plötzlich ist das entwertet. Und was wir überhaupt nicht berücksichtigen in politischer Kultur, sind diese ganzen Prozesse, diese ganzen Dimensionen, die das konkrete Leben der Menschen und ihr Empfinden gegenüber bestimmten Maßnahmen sehr stark bestimmen.
Hilli hat uns geschrieben, dass die Entscheidungen mit dem Kopf getroffen werden, aber im Grunde aus Gefühlen entstehen, ist bemerkenswert, schreibt sie. Viele Entscheidungen heute aber sind schon durch die künstliche Intelligenz getroffen, schreibt Hilli. Das macht doch Angst. Wie sehen Sie die Zukunft aufgrund dieser KI?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also wobei KI im Buch relativieren Sie ja doch ganz stark die KI und deren vermeintliche Bedeutung, oder?
Naja, erstmal ist die Bedeutung ist ja ein Reklameding. Ja, schon der Name künstliche Intelligenz ist ja eine totale Übertreibung. Womit wir es zu tun haben, ist Maschinenlernen. Es gibt bestimmte Dinge, die kann durch die Daten, die wir haben und durch die Rechenkapazitäten heutiger Computer und sowas, können unglaublich tolle statistische Operationen gemacht werden. Das beliebteste Beispiel ist immer, dass wenn ich jetzt ein Bild habe, ein MRT oder was auch immer entstandenes Bild von einem möglichen Tumor, dann kann ich KI dafür verwenden, dass das mit 1 Million oder 10 Millionen oder was auch immer anderen Tumorbildern abgeglichen wird und ich eine statistische Wahrscheinlichkeit habe, dass das, was das Ausgangsbild ist, tatsächlich kein bösartiger Tumor ist. So, das ist reine Statistik. Und ich kann entsprechende Programme machen, dass die in der Lage sind, das zu tun. Das ist es aber auch schon fast. Und wenn Sie an die berühmten Sprachmodelle denken, was jetzt jede Schülerin verwendet, ja, das Generieren von Texten, das ist ja keine Intelligenz, sondern das, was dort passiert, ist das Einsetzen eines Wortes nach Wahrscheinlichkeit. Also diese ganzen Dinge denken nicht, sondern sie machen statistische Operationen und sie wissen dadurch, was sie, also womit sie gefüttert worden sind, wissen sie, dass die Wahrscheinlichkeit sehr groß jetzt, dass jetzt dann ein Ist kommt. Das wissen sie. Das ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, wenn ich sage, das ist so. Und wenn wir sagen, das sei intelligent, ist das radikal überschätzt und es hat mit menschlichem Denken überhaupt nichts zu tun.
Und jetzt aber kommt warum braucht, ja, im Buch schreiben Sie, Intelligenz setzt einen, habe ich das richtig verstanden, einen Körper voraus.
Ja, das war das, was ich gerade sagen wollte. Unser Gehirn ist ja nicht dafür da, jetzt mal evolutionär betrachtet, dass wir Immanuel Kant lesen oder bedeutende, keine Ahnung was, zur Kenntnis nehmen. Sondern das Gehirn ist erstmal dafür da, dass der Organismus überlebt. Das Gehirn ist die Instanz, wo alle Dinge wie der Stoffwechsel, der Blutkreislauf, der Blutdruck und sonst was kontrolliert werden. Und wenn da was schiefläuft, versucht das Gehirn, irgendwelche Maßnahmen dagegen zu ergreifen. So, das ist erstmal der zentrale Punkt. Das heißt aber, dass es immer ein Feedback gibt zwischen dem, ich sage es jetzt mal albern, was im kleinen C passiert und dem, was oben in der Birne ankommt. Das sind Feedbackschleifen. Ja? Und alles das, was wir später evolutionär als menschliche Lebensform, als Kognitionen entwickelt haben, als Reflexionsvermögen, gar als etwas wie Bewusstsein, sozusagen eine sehr späte Stufe. Aber es funktioniert nie, dass irgendetwas, was wir denken, irgendetwas, was wir wahrnehmen, ohne ein Körperfeedback funktioniert. Sondern wir brauchen immer die Signale, auch um bewerten zu können. Hatten wir vorhin schon zu Anfang unseres Gespräches. Ist das jetzt gut oder schlecht? Und insofern ist das eine ganz grundlegende Dimension, die Maschinen. Also ich meine, KI ist nichts anderes als 0 und 1. Es ist immer nur 0 und 1. Da ist nichts mit Körper. Mhm. Und der zweite Aspekt ist der, dass natürlich es keinen Überlebenswillen gibt. Unsere Körper haben eingebaut, die Funktion überleben zu sollen. Deshalb gibt es bei uns als Menschen, wie bei anderen Lebewesen auch, die ganz starke Tendenz, immer das Leben retten zu wollen, überleben zu wollen. Auch das ist total wichtig für die Ausbildung unserer Intelligenz. Auch das haben diese 0- und 1-Maschinen nicht. Und insofern ist es wahnsinnige Reklame, wie toll und intelligent die sind.
Reinhard hat uns geschrieben an Fragen an den autor@sr.de. Gestern war ich in einem Elektronikladen und habe mich bei der Kassiererin bedankt. Sie war ganz erstaunt, dass es sowas noch gibt. Sie kenne eigentlich nur Kunden, die es eilig haben und sich beschweren, weil sie warten müssen. Ich habe mir erlaubt, darauf hinzuweisen, dass sie einen Knochenjob hat. Zustimmung. Wenn jeder sich im Alltag bei der Verkäuferin, dem Busfahrer, dem Kontrolleur und so weiter bedanken würde, sähe unser Alltag anders aus, schreibt Reinhard. Herr Welzer, wie kommentieren Sie das?
Reinhard hat völlig recht. Und das haben wir doch auch alle als Erfahrung. Wir wissen doch, dass es ein angenehmes Gefühl ist. Also gerade, wenn man überrascht davon ist, dass jemand noch einen freundlichen Satz sagt oder oh, Sie kommen wohl gerade aus dem Urlaub oder oh, das ist jetzt aber wie auch immer oder bei alltäglichen Hilfeleistungen, können Sie mir bitte mal helfen, das aus dem Regal zu nehmen? Oder wenn man vor einem geht, jemand, der jetzt gerade was verloren hat, man hebt das auf und sagt, Entschuldigung, warten Sie bitte. Das sind ja alles so mini das ist, das sind ja alles beglückende Erfahrungen. Und diese beglückenden Erfahrungen werden ja total verstärkt, wenn man sagt, oh, das war jetzt aber furchtbar nett von Ihnen oder so. Insofern 100%ige Zustimmung.
Ich sage nochmal den Buchtitel. Harald Welzer ist unser Gast. Das Buch trägt den Titel Das Haus der Gefühle. Hier ist eine nächste Frage.
Wie schätzen Sie eine religiöse Erziehung ein? Welche Wirkung kann sie auf das Gefühlsleben ausüben? Hat sie immer eine positive Auswirkung?
Ah ja, das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, oder man könnte dann einfach sagen, das kommt darauf an. Also wenn Sie zum Beispiel eine sehr orthodoxe religiöse Erziehung denken, dann ist sie ja sehr stark geprägt von Geboten, von Verboten, von Schuldgefühl, von Schamgefühl. Das heißt, sie ist sehr einengend. Sie unterdrückt Gefühle. Wenn sie aber das auf einer sehr freiheitlichen Ebene haben und wo so etwas wie ein spirituelles Element eine Rolle spielt, sozusagen, wie es, ja, also ich bin kein religiöser Mensch, aber wo man sagen kann, es gibt immer den Bezug auf die anderen und man darf anderen nichts Böses tun und so weiter und so weiter, dann haben sie eine religiöse Prägung oder Erziehung, die vielleicht sehr positiv sich auswirken kann.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, wie Kinder Bindung, ja, wie soll man sagen, erfahren oder lernen, wie Kinder sowas wie Resonanz erleben. Ich fand ganz beeindruckend im Buch das Kapitel, wo Sie aus alten Studien über Großstadtkinder zitiert haben. Ja. Also erstaunlich ist für mich bei sowas, dass Kinder auch in großen Städten früher einen viel größeren Radius offenbar hatten, in dem sie sich eigenständig und frei bewegt haben, ohne Programm, ohne Aufsicht, ohne Kontrolle.
Das hatte was damit zu tun, also bei der einen Studie, die ich da relativ ausführlich beschreibe, weil sie so schön ist, geht es um Großstadtkinder aus dem Stadtteil Barmbek in Hamburg. Und das war zu der Zeit, wir sprechen hier über die späten 1920er, Anfang 1930er Jahre, ein Arbeiterstadtteil. Da hatten die Eltern überhaupt keine Zeit, helikoptermäßig den ganzen Tag ihre Kinder besorgt zu überwachen. Und natürlich hatten die auch keine Smartphones, mit denen man ihren Bewegungsraum getrackt hat, sondern die Kinder waren, wir alle kennen noch alte Kinderbücher oder Filme wie Emil und die Detektive oder so etwas, die Kinder waren eigentlich frei. Die haben in Gruppen total irre Sachen gemacht. Und was damals in dieser Studie, die hieß auch der Lebensraum des Großstadtkindes von Martha Mucho, einer Frau mit einer sehr traurigen Geschichte, was die untersucht haben, ist, dass Kinder zu der Zeit, 10, 11, 12-Jährige, einen Bewegungsraum von bis zu 12 Kilometern gehabt haben.
12 Kilometern. Stadt.
Die sind mit dem Fahrrad rumgefahren, die sind mit der Tram gefahren, die sind gelaufen, die haben Orte gehabt, von denen die Eltern gar nicht wussten, dass die existieren und so. Und insofern, da war dann Kindheit auch viel mehr bestimmt von Gemeinsamkeit und von größerer Freiheit und Autonomie. Also sehr interessant. Und wir haben ja vorhin schon diese eine Frage gehabt, was die Freiheit der Gefühlslebens ist oder auch der repressiven, der unterdrückenden Elemente. Naja, und wenn ich Welt mir erschließen kann, wenn ich Welt entdecken kann, ohne dass vorher immer schon jemand sagt, das musst du jetzt deswegen tun, wie ja häufig falsch verstandene Pädagogik ist. Wir gehen jetzt ins Museum, um etwas zu lernen, und ich kann mir die Welt selber erschließen, dann ist das natürlich tatsächlich etwas, was sehr bildend ist in einem sehr positiven Sinne.
Und man wundert sich, wenn man mal drüber nachdenkt und was man selber so sieht heute in den Städten, man hat das Gefühl, Kinder stromern heute gar nicht mehr rum. Allein das Wort stromern, das verwendet ja heute kaum jemand. Und man also, sieht sie gar nicht in Gruppen rumrennen heute mehr. Ne? Da ist immer was geplant, offenbar.
Herr Schmieding, das sind genau die Sachen, die mich beim Schreiben sozusagen wirklich berührt haben. Es gibt ja Dinge, auf die kommt man erst. Also ich habe diese Studie gelesen, ich habe sie dann zitiert und dort beschrieben in diesem Buch. Und dann dachte ich, ich fahre viel mit dem Fahrrad durch die Gegend. Und dann habe ich gedacht, Moment, wo ich langfahre durch den Wald oder sowas, sehe ich nie Kinder alleine oder in einer Dreiergruppe, sondern das sind entweder Klassenausflüge oder die sind mit Erwachsenen unterwegs. Also die eigenständige Welterschließung, die haben wir schon längst unterbunden. Und es hat immer irgendeine Funktion. Also einfach nur mal so los, so gucken, was man so entdecken kann, das findet überhaupt nicht mehr statt.
Wenn das stattfindet, also diese Welterschließung, wie Sie sagen, sich eigenständig in der Gruppe vielleicht die Stadt erschließen oder eine Straße, ist das dann auch sozusagen, kann man das Heimat nennen? Was entsteht, wenn sich die Kinder die Welt selbstständig erschließen?
Ja, das ist das, was die Mata Mucho da in dieser alten Studie so eindrucksvoll beschreibt. Weil diese Kinder leben in grauen Straßen, Arbeiterviertel, kein Baum, kein Strauch, kleine Wohnungen und. Es ist nicht gemütlich, von außen anzugucken. Sie beschreibt aber sehr schön, wie ausgerechnet oder nicht ausgerechnet, sondern wie auch diese Gegenden die Heimat oder auch die geliebte Heimat dieser Kinder werden, weil das ist das, was sie sich eigenständig erschließen, was sie gemeinsam entdecken, wo sie Erfahrungen machen, positive wie schlechte Erfahrungen und so. Und das ist eigentlich Herkunft oder auch Heimat. Und das Gegenteil davon ist ja wirklich Ortlosigkeit, Heimatlosigkeit. Ja, man zieht dauernd um und die Welt ist, die reale Welt ist gar nicht interessant, sondern das, was ich medial betrachte, das ist eigentlich das, womit ich mich permanent beschäftige. Mhm. Das heißt, es gibt auch sowas wie eine Entwurzelung. Und Sie hatten übrigens in der Anmoderation gesagt, dass nur Menschen verwurzelt sind. Da habe ich gedacht, das stimmt aber gar nicht. Ich habe zum Beispiel Katzen und Katzen sind Reviertiere. Die werden vollkommen hilflos, wenn sie außerhalb ihres Reviers sind, weil sie sich nicht mehr orientieren können. Mhm. Also das ist auch etwas, was bei anderen Lebewesen sehr zentral ist, dass man einen Ort hat. Und dieser Ort ist orientierungsstiftend.
Und dass schon Kinder ein Gefühl für, ich sag mal, Heimat haben, das sieht man ja auch zum Beispiel daran, wenn man sagt, wir fahren 1-2 Tage weg, pack dir ruhig was ein, hol dir was aus dem Zimmer. Da wird teilweise das halbe Kinderzimmer angeschleppt. Also kann man daran auch erkennen, dass Kinder ein Gefühl für Heimat haben.
Na, Kinder haben ja, die machen ja was total Interessantes. Die haben ja einerseits das totale Bedürfnis, Welt zu entdecken, was wir als Erwachsene in dem Maße überhaupt nicht haben. Und alles, was ihnen da begegnet, ist ja neu. Auch das muss man sich ja klar machen. Wir kennen ja als Erwachsene, denken wir, ja, kennst du schon. Nimmt man ja überhaupt nicht wahr, was um einen rum ist. Für Kinder ist das neu. Und deshalb sind sie so neugierig. Deshalb haben sie so Lust darauf, Welt zu erschließen. Aber die haben dann immer etwas dabei, ein Teddy oder eine Puppe oder irgendein Schmuseobjekt. Und das ist ja sowas wie eine transportable Heimat. Das ist das, was in der Entdeckung des Neuen etwas Bekanntes, etwas, wie soll ich sagen, Stabilitätsstiftendes leistet. Deshalb nehmen die das mit. Und deshalb übrigens auch die Katastrophe, wenn so ein Viech weg ist.
Das haben wir alle schon erlebt. Furchtbar. Wir hören eine nächste Frage.
Wie ist das Haus der Gefühle bei Psychopathen und Soziopathen aufgebaut?
Ja, kann ich nicht beantworten. Anders als bei Menschen, die nicht soziopathisch oder psychopathisch sind, aber das hängt vom Einzelfall ab.
Dann hören wir eine nächste Frage.
Wie gefährlich können die öffentlichen Medien, Computer, Smartphone etc. für die Gruppendynamik der Menschen sein?
Naja, sie verändern halt sehr viel. Also wir müssen immer aufpassen und ich selber auch, nicht immer alles dann völlig negativ zu betrachten. Vorhin gab es ja auch schon den Hinweis, da gibt es auch viele positive Dinge. Und es gibt gemeinsame Lernprozesse, wo dann auch Smartphones oder iPads oder sowas eingesetzt werden und die Kinder gut damit umgehen können. Anders ist es, wenn diese Dinge Überhand nehmen und Menschen gewissermaßen mit ihrem Smartphone alleine gelassen werden. Wir wissen ja mittlerweile, dass wir ein neues Vereinsamungsproblem haben, insbesondere unter jungen Menschen. Wir wissen, dass es Programme gibt, in die Kinder oder Jugendliche sich verlieben, weil sie suggerieren, mit ihnen spricht nicht ein Programm, sondern ein lebendiger Mensch und. Und insofern gibt es da doch durchaus gefährliche Aspekte.
Eine nächste Frage.
Herr Wilzer hat ja sehr schön dargelegt, wie vor allen Dingen bestimmte politische Akteure durch die Spaltung der Gesellschaft in ein Wir und die politische Macht organisieren. Und meine Frage wäre, was ist das Gegenmittel? Was können wir als Mehrheitsgesellschaft anbieten, um die Menschen, die dahin abgewandert sind, wieder zurückzugewinnen?
Ja, das ist eine extrem wichtige Frage und die ist desto wichtiger, je mehr wir auch in der eigentlich verfassungstreuen demokratischen Parteienlandschaft Tendenzen beobachten müssen, die ja das Verhalten von Rechtspopulisten, Rechtsextremen kopieren. Also ich erinnere nur an die wirklich schlimme Stadtbildäußerung unseres Bundeskanzlers. Und ich finde das deswegen schlimm, weil ein Bundeskanzler ist für die Integration einer Gesellschaft zuständig und nicht für die Spaltung. Aber was kann man tun? Wir haben zum Beispiel jetzt eine Initiative auf den Weg gebracht, die hat den schönen Titel Wohnzimmer der Gesellschaft. Und die geht einfach darauf zurück, dass es sehr viele Orte oder auch private Gruppen oder auch Familien oder Einzelne gibt, die sagen, ey, wir haben doch hier diesen Raum, wir haben doch diese Scheune hier im Dorf, wir haben doch die Schmiede oder wir haben doch diesen großen ehemaligen Verkaufsraum, den können wir doch einmal im Monat aufmachen und dann bieten wir hier Kaffee und Kuchen an, mal gucken, was passiert. Und was passiert ist, da kommen Leute und die Funktion dessen ist, dass sie sich begegnen und plötzlich die Bilder von einer aufgehetzten, gegeneinander agierenden, in sogenannte Bubbles zerfallenen Gesellschaft, stellen sich plötzlich als irreal raus, weil man kann mit den Leuten reden und stellt fest, die haben alle dasselbe Bedürfnis, einfach mal zu reden. Und solche Wohnzimmer können unterschiedliche Anlässe haben. Man kann da Musik machen, man kann da sich was vorlesen, man kann einfach nur Kaffee und Kuchen trinken, man kann mit Kindern was machen, was auch immer. Und wir haben jetzt unter diesem Titel Wohnzimmer der Gesellschaft eine Karte der Bundesrepublik, wo man gucken kann, wo gibt es eigentlich überall diese Wohnzimmer, die es jetzt im Aufbau begriffen sind, jetzt glaube ich knapp 100 solche Wohnzimmer drauf. Aber da kann man sehen, wenn man da drauf geht, das macht der und der oder dahinter stehen die und die, die haben dann und dann geöffnet und die machen das aus dem und dem Grund. Das heißt, man kann selber sowas auch machen oder kann da einfach mal gucken gehen und schauen, ob einem das gefällt. Und das sind so Dinge, von denen ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft im Moment total dringend. Wir brauchen analoge Begegnungsorte, weil wir haben so viele Dorfkneipen verloren, so viele Eckkneipen in den Städten. Wir haben so viele Vereinsheime verloren durch verringerte Mitgliedschaft. Aber das ist das, die lebendige Begegnung ist das, was Demokratie braucht.
Es gibt ja diesen soziologischen Begriff, wenn ich nicht irre, des dritten Ortes. Ist das korrekt? Also ich bin an diesem Ort etwas anderes, als ich am ersten Ort, also zu Hause oder auf der Arbeit bin. Ist das sozusagen die Bedeutung dieses Ortes?
Also die Wohnzimmer, wie ich sie hier benannt habe, das sind eigentlich genau die dritten Orte. Und wir wissen, dass wir dritte Orte brauchen. Deshalb gibt es die Kneipe, deshalb gibt es Sportveranstaltungen, deshalb gibt es was auch immer, Orte, wo Menschen zusammenkommen, wo sie nicht nur in der Rolle auftreten, die sie eben am ersten und zweiten Ort haben. Das sind ja sehr festgelegte Rollen, was ich als Berufstätiger mache oder was ich als Familienvater mache. Wenn ich irgendwie klassisch in eine Kneipe gehe, ich brauche keinen Grund, ich brauche keine Funktionsbeschreibung und ich kann dann auch einfach so als Harald Welzer mit Leuten reden und nicht als X oder Y.
Wobei man ein bisschen skeptisch sein muss. Man liest ja, dass die ganz Jungen heute auch gar nicht mehr feiern gehen, also dass die gar nicht mehr rausgehen. Die gehen ja nicht mal mehr zu den in Anführungsstrichen coolen Orten wie Diskotheken. Offenbar wollen die gar nicht mehr so wirklich draußen feiern. Und man fragt sich, womit hat das was zu tun?
Naja, das ist aber auch immer die Frage, wer. Ja, ich habe ja schon gesagt, es gibt starke Vereinsamungstendenzen. Da reden wir aber über ein Fünftel der jungen Menschen. Das heißt, 4/5 sind noch zusammen unterwegs und wissen das auch zu schätzen. Sonst gäbe es ja nicht große Musikfestivals oder andere Events oder tatsächlich irgendwelche Clubs und Bars oder so. Also ganz so extrem ist das nicht. Aber wir haben ja immer auch noch im Hinterkopf, wer benutzt das eigentlich politisch? Wer bewirtschaftet Gefühle? Wer bietet solche Dinge an? Und da muss man dann sagen, sind die Rechtspopulisten besser aufgestellt als die verfassungstreuen demokratischen Parteien, weil die bieten sowas überhaupt nicht an.
Können die verfassungstreuen, die Demokraten, sage ich jetzt mal, können die tatsächlich in ähnlicher Weise wie die Populisten die Gefühle der Menschen bewirtschaften? Oder funktioniert das aus den eben genannten Gründen der Gefahren? Funktioniert das eigentlich nicht?
Doch, die können das. Wir haben ja alle Wir haben ja jetzt fast eine Stunde lang über positive Gefühle auch gesprochen. Ja, über das Berührtsein, über das Zusammensein, über das gemeinsam etwas tun. Und das sind ja positive Dinge. Ich kann doch meine Partei, meine politische Kommunikation kann ich doch auf Dinge wie Gemeinsamkeit, wie Solidarität, wie etwas schaffen und so weiter viel mehr abstellen als auf das, was im Moment politische Kommunikation sozusagen bestimmt. Hier ist ein Problem, wir sind in der Lage, das zu lösen. Klammer auf, das Publikum sieht dann, wir sind nicht in der Lage, das zu lösen, behaupten das aber permanent weiter, Klammer zu. Ja, und wir haben ja eine total fehlgeleitete politische Kommunikation, weil da immer geglaubt wird, die müssen sich als kompetente Macher und Macherinnen darstellen, die die Sache im Griff haben. Dabei müssten sie doch eigentlich, vorhin war ja schon vom Ehrenamt die Rede oder der eine Anrufer hat von der Mehrheitsbevölkerung gesprochen. Die Mehrheitsbevölkerung in unserem Land ist ja nach wie vor total okay und auch nicht in Bubbles zerfallen und auch nicht verhetzt und die hassen auch nicht und die machen auch nicht dauernd irgendwas Negatives. Ja? Und Politik muss doch gucken, was sind denn die Ressourcen, die wir für unsere Demokratie zur Verfügung haben. Und die Ressource ist diese Mehrheit, die in über 40% in diesem Land ehrenamtlich engagiert ist. Und ich vermisse das total, dass diese starken Dinge, die immer was mit Gefühlen zu tun haben, überhaupt politisch wahrgenommen werden.
Dankeschön, Harald Welzer. Besten Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Kommende Woche ist unser Gast der Kabarettist Florian Schröder. Buchtitel Happy End, warum du ohne Glück glücklicher bist. Er hat sich für das Buch auf die Suche gemacht. Was macht Menschen wirklich glücklich? Wo handelt es sich eher um eine Glücksillusion? Gastgeber kommende Woche ist mein Kollege Jochen Marmet. Ich bin Kai Schmieding. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Tschüss. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Hallo Uwe Schulz.
Hallo Caroline Kurz.
Ist das nicht schön, dass wir, WDR5, alles in Butter der Podcast fürs Genießen sind?
Ja, wir zwei sowieso und dann noch.
Mein Name ist Helmut Gothe.
Hallo Herr Gothe.
Freue mich auch, Herr Schulz.
Was finden Sie eigentlich am besten an Alles in Butter?
Das Beste finde ich, dass wir hier Inspiration verbreiten dürfen, die wir selbst gerade erst empfangen haben.
Diese Bandbreite, die wir hier bespielen zwischen bezahlbaren und aufwendigen Dingen, zwischen Fleischgerichten, veganen Sachen, zwischen festlichen Dingen, ganz einfachen Sachen, ich finde es mega.
Also ich kann versprechen, bei den Reisen, die ich hier für Alles in Butter unternehmen werde, werde ich mich auch an das Unbekannte wagen.
Jede Menge Inspiration, praktische Tipps und wir haben es, glaube ich, schon klar gemacht.
Wir helfen eigentlich jedem, der Lust auf Kulinarik hat, der was kochen will, der Rezepte aus aller Welt hören will und gerne mal reinschmeckt.
Alles in Butter, der Podcast fürs Genießen von WDR 5 mit Caroline Kurz,
Uwe Schulz
und Helmut Gothe. Probieren Sie jetzt mal bitte. Das ist erste Klasse.
Sensationell. Und sowas kann man selber machen.
Eigentlich ist Alles in Butter so ziemlich das Beste, was man sich reinziehen kann, oder?
Lecker.
Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.